durch Tod zum Leben. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, so wie der Herr sich verleugnet hat, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Matthäus 16, 24. Jetzt sagt der Herr Jesus uns offen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Selbstverleugnung, das Kreuz tragen und ihm nachfolgen. Selbstverleugnung bedeutet nicht, was wir im Allgemeinen darunter verstehen, sondern dass man seine Herrschaft über sich selbst so sehr abgibt, dass man selbst keinerlei Rechte mehr hat. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet die Bereitschaft, um Jesu Willen Spott und Leiden zu erdulden. Es bedeutet auch, der Sünde, dem Ich und der Welt zu sterben. Ihm nachzufolgen bedeutet, so zu leben, wie er gelebt hat, und zwar in jeder Hinsicht, was auch Demut, Armut, Mitleid, Liebe, Barmherzigkeit und jede andere Tugend einschließt. Der Herr Jesus, der als erst auf dem Weg völliger Selbstverleugnung vorangeht, verheimlicht nicht, was es mit sich bringt, ihm nachzufolgen. Vergleiche Kapitel 10, also auch Matthäus Kapitel 10, 38 bis 40. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. In unseren Tagen lautet das Motto persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung statt Verleugnung. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden. Und selbst viele Christen öffnen sich dieser verführerischen Ideologie. Aber Christus gibt uns hier die Antwort und sein Wort ist und bleibt die Wahrheit. Wer seine Seele oder Leben zu finden meint, wird sie um mich verlieren. Wer sie hier zu verlieren scheint, wird sie in Gott einführen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meiner Ziele. Hier liegt der große Unterschied zwischen dem Evangelium der Welt und dem Evangelium des Herrn. Die Welt sagt, pass gut auf dich auf, wenn sie sich von dir verabschiedet. Der Herr sagt, lass dich selbst los und trage Sorge für andere und kümmere dich um die Herrlichkeit deines Gottes. Die Welt sagt, amüsiere dich, halte Ausschau nach dem Leben, doch zum Schluss wird die Welt verlassen und die Letzten werden die Ersten sein. Der Mensch, der alles loslässt, bekommt alles und der Mensch, der festhält, der verliert, was er hat. Die Worte des Herrn bewahrheiten sich. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Das Gesetz der Hingabe ist darum das größte Gesetz im Himmel und auf Erden. Das größte Gesetz Gottes, es ist in die Erde hineingeschrieben und in alle Vorgänge der Natur. Unter uns liegen die Skelette von Millionen von Generationen Begrabener, die gelebt haben und gestorben sind, damit wir leben können. Das Innere der Erde besteht aus Bruchstücken vergangener Zeiten und dem vergrabenen Leben früherer Generationen. Die ganze Natur stirbt und lebt wieder und aus jeder neuen Entwicklung entsteht höheres und volleres Leben, das auf den Ruinen des früheren aufbaut. Ein Weizenkorn muss in die Erde und sterben, oder es bleibt ein verkümmertes Samenkorn. Indem es aber stirbt, lebt es und vermehrt sich und wächst in den wunderschönen Frühling, in den goldenen Herbst und die vielfältigen Gaben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Eines Tages kamen einige Griechen zu Philippus mit dem edlen Wunsch, Herr, wir möchten Jesus sehen. Aber warum wollten sie ihn sehen? Vielleicht wollten sie ihn mit nach Athen nehmen, als populären neuen Philosophen. Oder vielleicht wollten sie ihn vor der Kreuzigung und den Tod retten, die inzwischen unvermeidlich schienen. Der Herr Jesus antwortete mit einem der großen Prinzipien der Ernte. Ein Getreidekorn muss in den Boden fallen und sterben, wenn es produktiv sein soll. Wenn er sich vor dem Tod retten würde, müsste er allein bleiben. Er würde die Herrlichkeit des Himmels für sich allein genießen. Es gäbe keine geretteten Sünder, die seine Herrlichkeit mit ihm teilen würden. Doch wenn er bereit wäre zu sterben, würde er dadurch einen Weg zur Errettung schaffen, wodurch viele in den Genuss des ewigen Lebens kämen. So war es unumgänglich für ihn, den Opfertod zu sterben, anstatt ein angenehmes Leben zu führen. Von allen Plänen mit Erfolgscharakter ist der sicherste Christi eigener Plan, der darin besteht, dass er ein Weizenkorn wurde, in die Erde fiel und starb. Wenn wir uns weigern, Weizenkörner zu werden, wenn wir nicht bereit sind, Zukunftsaussichten zu opfern, unseren Ruf, unser Eigentum und unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, dann werden wir allein bleiben. Aber wenn wir fruchtbar sein wollen, müssen wir unserem geliebten Herrn folgen, indem wir ein Weizenkorn werden und sterben, dann werden wir viel Frucht hervorbringen. Es gibt keinen Gewinn als nur durch Verlust. Du kannst dich nicht retten als nur durch das Kreuz. Das Weizenkorn, um sich zu vermehren, muss in die Erde fallen und sterben. Wo immer du reife Felder siehst, die ihre goldenen Halme Gott zur Ehre wogen lassen, sei gewiss, ein Weizenkorn ist dort gestorben. Eine Seele dort hat das Kreuz auf sich genommen, jemand dort hat gerungen, geweint und gebetet und Legionen der Hölle unverzagt bekämpft. So ist es auch mit dem tieferen Leben der höheren Welt, wenn man aus dem Natürlichen in den geistlichen Bereich eintritt. Die Selbstsucht begrenzt alles Selbstsüchtige. Der Fluss, der aufhört zu fließen, wird zu einem abgestandenen Tümpel. Wenn er aber fließt, wird er frischer, stärker, kraftvoller. Wenn du dein natürliches Auge auf dich richtest, kannst du gar nichts sehen. Erst wenn du hinausschaust, strahlt dir das Gesicht der Welt entgegen. Das Gesetz des natürlichen Lebens besteht in der Liebe für andere, im Sorgen für andere, durch Abgeben und Loslassen. Selbstsucht ist gleichbedeutend mit Tod und Selbstzerstörung. Das Gesetz der Hingabe ist das Gesetz Gottes. Gott, der sich selbst als Vater, Sohn und Heiliger Geist vollauf genügt, gab sich selbst hin. Gottes Herrlichkeit bestand darin, dass er sich selbst hingab und so verströmte er sich in der Schöpfung, in der Schönheit des Universums, das so geschaffen wurde, dass aus ihm jede Art von Glückseligkeit nach dem natürlichen Gesetz hervorgehen konnte. Und dann gab Gott sich selbst in Jesus Christus. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Er gab sein Bestes, er gab sein Alles, er gab seinen einzigen Sohn. Das Gesetz Gottes ist Hingabe. Er liebte, bis er alles gegeben hatte. Es ist auch das Gesetz Christi. Er kam durch Gottes Hingabe und er kam, um sich hinzugeben. Er legte seine Ehre nieder, verließ eine Generation lang den Himmel und lebte mit Geschöpfen, die sich viel mehr von ihm unterschieden, als der kriechende Wurm sich vom Menschen unterscheidet. Er hat sich zu einem von ihnen gemacht und wurde ein Bruder dieser gefallenen Menschheit. Er gab immer nach und ließ jederzeit los, hielt stets seine Kraft zurück und benutzte sie nicht. Er unterwarf sich beständig dem Willen der Menschen, die unter seinem Stand waren, bis sie ihm schließlich ans Kreuz nagelten. Sein ganzes Leben war eine ständige Zurückweisung seiner selbst. Stattdessen trug er ihre Lasten und teilte ihren Kummer. So wurde die Liebe und die Hingabe zum Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi besteht darin, die Lasten der anderen zu tragen, ihren Schmerz zu teilen, sich selbst den anderen hinzugeben. Es ist das Gesetz des Christentums, es ist das Gesetz der Heiligen, es ist der einzige Weg zur Rettung. So war es von Anfang an. So war es auf dem Berg Moria, wo Abraham, der Vater der Gläubigen, sein einziges Kind, das Kind der Verheißung, hingab. Sein Höhepunkt war auf Golgatha erreicht. Der Weg von einem bis zum anderen trägt Blut und Opferspuren. Abraham hat nicht nur seinen Isaak hingegeben, sondern Isaak hat auch sein Leben hingegeben. Wir wissen, wie Jakob um seine Frau diente und dann nicht einmal die Frau seiner Wahl erhielt. Sein Leben war voller Leiden, ein ergebenes Leben, ein geduldiges Leben. So ließ sich auch Josef nicht von seinen Umständen bestimmen. Er musste tief hinuntergehen. Die regiert haben, die haben Beiräuber gemessen. So ließ sich auch Josef nicht von seinen Umständen bestimmen. Er musste tief hinuntergehen, weil er über alle erhöht werden sollte. Das bedeutete nicht nur Verbannung, sondern schmachvolle Gefangenschaft und beinahe den Tod. Als Josef völlig von der Blickfläche verschwunden war und alle Verheißungen Gottes für ihn verloren schienen und als seine Zukunft völlig hoffnungslos erschien, da hob Gott ihn auf und setzte ihn auf den Thron der Welt. Demut geht der Ehre voraus. Mose sollte fliehen, er sollte sich mühen und versagen. 40 Jahre lang musste Gott ihn unterrichten und erziehen. Erst als Mose schließlich vergessen war, erfüllte Gott ihm seinen Wunsch. Zum Schluss musste er selbst die Erwartung loslassen, das Land der Verheißung zu betreten. Er starb außerhalb der Grenzen Kanaans, gab seinen sehnlichsten Wunsch hin und wartete, bis nach vielen Jahren Jesus selbst ihn hineinbrachte und er an der Seite Jesu auf dem Berg der Verklärung stehen durfte. Und Jesus ihm sagte, jetzt bekommst du das, was du loslassen musstest, Mose. Jetzt hast du, was dir damals versagt war und dem du entsagen musstest. Nun hast du eine herrliche Auferstehung. So ist es in der Vergangenheit gewesen. Saul wollte sich nicht ergeben, wollte Agag und Amalek, Symbole der Fleischlichkeit, nicht vernichten. Darum musste Saul, der seine Zeitgenossen um Kopf und Schultern überragte, ein Prachtexemplar von einem Mann, hinunter ins Dunkel, musste in Niedrigkeit und Schande versinken, vielleicht sogar in die ewige Verlorenheit. Und jetzt kommt der Jona. Betrachten wir Jona, den Mann, den Gott mit dem Auftrag ehrte, in den Tagen Jerobeams II. Das Volk Gottes zu befreien und sein Reich zum Sieg und zur Macht zu bringen. Der kommt schon in 2. Könige 14, 25, 26, 27 vor, der Jona. Er, Jerobeam, regiert über Israel, er tat übel vor dem Herrn, er bringt die Gebiete des Landes zurück nach der Weissagung Jonas. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Denn der Herr sah das überaus bittere Elend Israels und dass dahin war der Mündige und dahin der Unmündige und dass kein Helfer da war für Israel. Der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter den Himmel auslöschen wolle, so rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes des Joasch. Diesen Mann, diesen Jona, wählte Gott als ersten Auslandsmissionar, ein Mann, den Gott aufhob, nach Assyrien schickte und ihm gebot, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Mache dich auf und predige Ninive, geh hinaus und motiviere die Welt, mich zu erkennen und mich zu ehren. Gott rüstete ihn mit großer Kraft aus. Er machte ihn so vollmächtig, dass sich in jener Stadt die größte Erweckung abspielte, die die Welt je gesehen hat. Trotzdem wurde Jona zornig, weil Gott die Einwohner Ninives nicht vernichtete. Schließlich ging es um Jonas guten Ruf. Jona hatte doch gesagt, dass die Leute innerhalb 40 Tagen sterben würden. Doch bevor die 40 Tage vorübergegangen waren, hatten die Leute über ihre Sünden Buße getan und Gott reute seinen Vorsatz, sodass er ihnen Vergebung schenkte. Jona sagte, wer nimmt auf mich Rücksicht? Man wird mir nie wieder Glauben schenken. Warum hast du Ninive nicht zerstört und damit meine Glaubwürdigkeit gerettet? Weil Jona seine eigene Ehre nicht loslassen konnte, musste Gott ihn entehren und ihn über der verdorbenen Staude wie eine Art Vogelscheuche sitzen lassen, um den Menschen aller Zeiten zu zeigen, wie schändlich es ist, seine eigene Ehre zu suchen. Gibt es wohl einen abstoßenderen, lächerlichen Anblick als diesen armen alten Propheten, der dort unter seiner verdorrten Staude sitzt, Gott beschimpft und darum bittet, sterben zu dürfen, nur weil Gott ihm die Ehre bei der Erfüllung seines Auftrags genommen hatte. Gott ließ ihn einfach dort stehen als Schauspiel für die Schande, Ehrlosigkeit der Selbstsucht. Im Bauch des Fisches hat er um das Leben gefleht, Dorfleder, dass er sterben dürfe. Trotzdem im Jonas-Gebet, das scheint ein Schlüsselvers zu sein, Jona 2,9. Das Problem von Jona war, im Dienst Gottes müssen wir uns zuerst und vor allem vor der Eitelkeit hüten. Das war der Fluch Jonas. Die Seraphim, die herrlichen Wesen, bedecken ihre Gesichter mit ihren Flügeln. Sie bedecken ihre Gesichter, weil sie ihre Schönheit nicht besehen wollten, und ihre Füße, weil sie ihren Dienst nicht besehen wollten, noch wünschten, dass irgendein anderer sie sehe. Nur zwei Flügel benutzt sie zum Fliegen. Gib Acht, dass du anderen nicht zur Versuchung wirst. Also wenn man einen Dienst hat und Erfolg hat, dann wird man selbstgefällig, ja, man wird sogar genusssüchtig. Etwas zu tun, um meine Gelüste zu befriedigen, meine Interessen zu wahren, ist verkehrt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Suche Gott und Gott wird sich um deine Bedürfnisse kümmern. Sorge dich um die Dinge Gottes, denn er sorgt um dich. Wir brauchen uns nicht ums Essen sorgen, nicht ums Gewand. Es sei keiner um die eigenen Dinge besorgt, sondern jeder sorge sich um die anderen. Wie viel Selbstgefälligkeit gibt es doch noch? Man bildet sich etwas ein auf seine Leistungen. Wie schnell denkt man nach einem Dienst? Das hast du gut gemacht. Und vielleicht führt dies zu eitler Selbstverherrlichung. Also das ist war beim Jona der Fall, das war sein Problem. Und jetzt zu Jonas Gebet, sein Jona 2,9. Das hat er im Bauch des Fisches gesagt. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Dies überaus ernste Wort ist dem Gebet entnommen, dass der Prophet Jona aus unheimlicher Tiefe, aus dem Bauche des Fisches zu Gott emporsandte. Die englische Bibel übersetzt, die da schauen auf lügnerische Eitelkeiten, verlassen ihre Gnade. Wie dem Propheten Jona eine besondere Gnade zugedacht war für seine Aufgabe, so hat der Herr für jedes Kind Gottes eine besondere Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Epheser 4,7. Für seine besondere Aufgabe und Stellung am Leibe Christi. Das Wort des Jona scheint mir sehr bedeutsam. In tiefster Abgeschiedenheit und Stille wacht das Bewusstsein in ihm auf. Ich habe meine Gnade verleugnet, habe sie weggeworfen, als ich mich erschrecken ließ durch die Botschaft meines Gottes an die große Stadt. Was ist Ninive mit all seinem Glanz vor dem lebendigen Gott, musste sich Jona nun sagen. Auf nichtiges, auf lügnerische Eitelkeit achtet, wer sich beeinflussen, erschrecken oder anziehen lässt von Dingen, die nicht wirklich und wesenhaft bei sich stehen, die, wenn man ihnen näher tritt, im Schatten sich auflösen, Scheinfiguren, Scheinmächte, die uns weder helfen noch schaden können. Auf allem Sichtbaren ruht ein falsches Licht. Jona hat in diesem Licht gesehen, nun sieht er im göttlichen Licht und er erkennt die lügnerische Nichtigkeit, durch die er sich hat betören lassen, seine Gnade zu verlassen. Allem Sichtbaren ruht ein falsches Licht. Jedes Glied am Leibe Christi ist Verwalter einer besonderen Gnade Gottes. Das ist 1. Petrus 4,10. Ob sie aus einem oder aus 10 Hunden bestehe. Und da gilt es, treu zu sein, 1. Korinther 4,1,2. Und auszuharren. Unser Gott ist ein Gott aller Gnade. Steht in 1. Petrus 5,10. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Eine überwundene Welt liegt vor dir, Johannes 16,33. Aber ohne Verleugnung kommst du nicht hindurch. Entweder du verleugnest dich selbst und die eitlen Nichtigkeiten, die sündlichen Lüste und Verzagtheiten, oder du verleugnest deine Gnade. Dazu passt wieder Sprüche 16,17. Wer seinen Weg bewahrt, der erhält sein Leben, oder der behütet seine Seele. Eine andere Übersetzung. Der frommen Weg meidet das Arge, und wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Wieder andere Übersetzung. Der Weg der Redlichen ist es, vom Bösen fern zu bleiben, denn wer auf seinen Weg Acht gibt, der bewahrt seine Seele. Und noch eine, die Straße der Aufrichtigen ist, vom Bösen zu weichen, der bewahrt sein Leben, der auf seinen Weg Acht hat. In dem von Gott uns vorgezeichneten und geordneten Wege, für den entsprechende Gnade uns zugesichert ist, bleibt unsere Seele bewahrt. Da kommen wir durch, auch in Versuchung. Wer aber seinen Weg nicht bewahrt, weil er ihm zu schwer dünkt, dessen Seele wird auch mich bewahrt. Es fehlt im Glaube und Geduld der Heiligen. Auf selbstgewählten Wege treten Versuchungen an dich heran, denen du nicht standhalten kannst, für die Gott keine Gnade hat. Da hat dann Verzagtheit und Schwermut eine offene Tür, bis du zur Erkenntnis kommst, Buße tust und dich wieder auf Gottes Leitung stellst, sei es, um in deine frühere Stellung zurückzukehren, sei es, um die Leiden, die du dir auf selbstgewählten Wege zugezogen, still zu tragen. Das war jetzt unter dem Titel Durch Tod zum Leben. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich? Also du gehst schon bis durch Gethsemane, bis auf Golgatha, du gehst mit, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und jetzt zur Auferstehung. Sei dir nun mit Christus auferstanden. Es ist ein großer Unterschied zwischen Aufsteigen und Auferstehen. Man kann von einer Stufe zur anderen gehen, man steigt auf. Aber auferstanden zu sein, heißt, aus dem Nichts ins Dasein gerufen zu sein, aus dem Tod ins Leben. Diese Veränderung ist einfach ungeheuerlich. Ein Gläubiger ist nicht auf eine höhere Stufe erhoben, sondern auferstanden. Der Haupteinwand gegen alle Lehren der rein natürlichen Religion und der menschlichen Ethik besteht darin, dass der Mensch nach diesen Lehren auf höhere Stufen aufsteigen soll. Die Herrlichkeit des Evangeliums besteht darin, dass es uns nicht lehrt, aufzusteigen, sondern unsere Unfähigkeit aufdeckt, Gutes selbst im geringsten Maße aus uns selbst hervorzubringen. Und dass es uns sofort ins Grab legt mit unserer völligen Hilflosigkeit und Nichtigkeit und uns dann zu einem neuen Leben erweckt, das gänzlich aus der Höhe geboren ist und nur aus himmlischen Quellen gespeist wird. Das christliche Leben ist nicht Selbstverbesserung, sondern gänzlich übernatürlich und göttlich. Aber ohne Tod ist keine Auferstehung möglich. Dies ist Voraussetzung. Das Ausmaß des Auferstehungslebens und der Kraft richtet sich nach der Echtheit des vorausgegangenen Todes. Lasst uns darum keine Angst haben zu sterben, allem zu sterben, was wir hinter uns lassen und wovon wir uns lösen. Nicht einmal davon, uns selbst zu sterben und wirklich aufhören zu existieren. Wir verlieren nichts durch das Loslassen und wir können nicht hineinkommen, bis wir alles verlassen haben. Wenn wir tot sind mit ihm, werden wir auch mit ihm leben. Kolosser 3,1 spricht aber davon, dass wir bereits gestorben und auferweckt sind, also von einer vollendeten Tatsache, und dass wir uns jetzt zu verhalten haben wie Leute, für die das ein unbestrittener Tatbestand ist. Paulus ruft die Kolosser hier nicht dazu auf, wieder mit Christus zu sterben und von neuem mit ihm aufzuerstehen, sondern er erwartet von ihnen, die das getan haben, dass sie auch auf dieser Ebene leben. Er sagt ihnen später, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Im 6. Kapitel des Römerbriefes wird dieser Gedanke noch vollständiger herausgearbeitet. Da sagt der Apostel, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und der Endgültigkeit dieser Tatsache noch Nachdruck zu verleihen, sagt er, wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt nicht mehr stirbt. Der Tod kann nicht mehr über ihn herrschen, denn mit seinem Sterben ist er der Sünde ein für alle Mal gestorben. Sein Leben aber lebt er Gott. Darum ermahnt uns der Apostel in derselben Art und Weise. Ebenso sollt auch ihr überzeugt sein, dass ihr der Sünde gestorben seid und für Gott lebt in Christus Jesus. Stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die tot waren, aber nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Während heute viele lehren, uns Gott zu ergeben, um gekreuzigt zu werden und aufs Neue oder vollständiger zu sterben, sagt der Apostel hier nichts derartiges. Im Gegenteil, wir sollen uns Gott hingeben als solche, die bereits gestorben und von den Toten auferstanden sind, die das Kreuz hinter sich gelassen haben und sich daher Gott für seinen Dienst und seinen Ruhm schenken können. Vielleicht sagst du, wie kann ich mich für tot halten, wenn so viele Beweise dafür sprechen, dass ich noch lebe? Und wie kann ich mich für auferstanden halten, wenn mich noch so viele Dinge nach unten ziehen? Was dich nach unten zieht, ist ein mangelndes Festhalten an den Tatsachen und dein Versäumnis, deinen Standort zu behaupten und dort zu bleiben. Solange du dein altes Leben für lebendig hältst, betätigt es sich und hält dich davon ab, es zu überwinden. Gib dich ganz Christus hin, um mit ihm gekreuzigt zu werden, dein ganzes altes Leben zu verlieren und ein neues Leben zu leben, als ein vom Himmel Geborener, der völlig und ausschließlich von Christus beseelt und belebt ist. Plötzlich erscheinen einige frühere Charakterzüge des Bösen und frühere Gedanken wieder. Verderbte Neigungen behaupten sich und sagen laut und nachdrücklich: Wir sind nicht tot. Wenn du nun diese Dinge anerkennst, sie fürchtest und ihnen gehorchst, belebst du sie wieder aufs Neue. Sie werden dich beherrschen und dich in deinen ehemaligen Zustand hineinziehen. Wenn du dich aber weigerst, sie anzunehmen und sagst: Das sind Lügen Satans, denn ich bin ja der Sünde gestorben. Sie haben nichts mehr mit mir zu tun, sondern sind Kinder des Teufels. Ich weise sie deshalb zurück und stehe über ihnen. Wird Gott dich von ihnen befreien und sie völlig vernichten. Du wirst merken, dass sie nicht aus dir stammten, sondern einfach Versuchungen Satans waren, die er über dich warf, mit denen er dich umgarnen wollte, um dir vorzutäuschen, sie kämen von dir. Das ist das einzige Heilmittel gegen alle Machenschaften der Versuchung und Sünde. Darum hat Gott diesen Grundsatz des Glaubens zur treibenden Kraft persönlicher Gerechtigkeit und Heiligkeit gemacht. Er ist die unscheinbare und doch gewaltige Kraft, die den Menschen aus sich heraus und tief hinein in das Leben Gottes führen kann. Liebe Geschwister, hört auf den Meister, wenn er uns lehrt, nicht, dass wir aufsteigen sollen, sondern dass wir dessen eingedenk sein sollen, dass wir bereits auferstanden sind, dass wir mit Christus von den Toten auferweckt worden sind, auferstanden aus dem Grab unseres Nichtseins, ja schlimmer noch als Nichtsein, dass wir mit ihm an himmlischen Örtern sitzen, vom Vater anerkannt, dass wir sein dürfen, genau wie er, und dass wir diese Stellung halten. Unsere innere Haltung bestimmt unsere Absichten. Menschen leben ihrem Stand gemäß. Das Kind des Adeligen zeigt in seinem Benehmen und seiner Haltung das Bewusstsein seiner edlen Abstammung. Diejenigen, die himmelgeadelt sind und sich ihrer höheren und himmlischen Rangordnung bewusst sind, wandeln gleichermaßen als Kinder des Königreichs. Im Folgenden wollen wir diesen außerordentlichen aktuellen Gedanken herausarbeiten. Da wir mit Christus auferstanden sind, lasst uns auch als Auferstandene leben. Das Argument gegen die Lüge ist: Wir haben den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Wir haben aufgehört, Bettler zu sein und sind zu Fürsten geworden. Darum sollten wir die Lumpen des Bettlers ablegen und die Abzeichen des Fürsten tragen. Da wir den neuen Menschen angezogen haben, wollen wir Freundlichkeit, demütigen Geist, Bescheidenheit, Langmut und darüber jene Liebe ansehen, die ein perfekter Gürtel ist, der alle Kleidungsstücke zusammenhält. Das Beste all unserer Kleider ist Christus selbst. Und wir sollen Christus anziehen. Dieses Auferstehungsleben ist äußerst wirklichkeitsbezogen. Der Apostel bezieht es auf die einfachsten Lebensverhältnisse. Die Familie, den Herrn und den Diener und alle gewöhnlichen Verpflichtungen des Lebens, es soll unser ganzes Verhalten und unsere Ziele bestimmen und dorthin leiten, wo unsere Berufung ist. Das Werk, für das er sich zur Verfügung gestellt hatte, zur vollen Zufriedenheit des Vaters vollendet war. Da der Vater versöhnt war, darum kann der Glaube sich auf die Auferstehung berufen, als auf ein ewiges Fundament und sagen: Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Wir sehen, die Auferstehung Christi ist die Kraft, die uns heiligt. Sie macht es möglich, dass wir unser eigenes Leben, unser früheres Ich, als vernichtet betrachten können, sodass wir in den Augen Gottes nicht länger die gleiche Person sind und darum auch nicht in unseren eigenen Augen. Und wir dürfen vertrauensvoll unser Ich zurückweisen und uns weigern, unserer früheren bösen Natur zu gehorchen oder sie zu fürchten. Es ist in der Tat der auferstandene Christus persönlich, der in uns wohnt und in uns zur Kraft für dieses neue Leben und den sieghaften Gehorsam wird. Nicht nur die Tatsache der Auferstehung, sondern die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen bringt uns unseren Sieg und Kraft. Wir haben gelernt, was das großartige Paradox bedeutet. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun mit nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Darin besteht die einzige wahre und dauerhafte Heiligung, nämlich in uns im innewohnenden Leben des auferstandenen Christus, in der gläubigen und gehorsamen Seele. Also ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Darin besteht die einzige wahre und dauerhafte Heiligung, nämlich im innewohnenden Leben des auferstandenen Christus, in der gläubigen und gehorsamen Seele. Was kann dann noch schwierig oder unmöglich sein bei einem offenen Grab und dem weggerollten Stein? Gott will uns aufklären darüber, was da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft. An uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. So weit kann und will Gott gehen im Namen Jesu, im neuen Bund. Die Auferstehung Christi birgt für alles, was wir je erbitten können. Und wenn wir tatsächlich an die Kraft dieser Auferstehung glauben, würden wir viel mehr empfangen als bisher. In der Auferstehung des Herrn Jesus Christus liegt die Vollmacht für den Dienst im Reich Gottes. Das Zeugnis seiner Auferstehung wird stets in besonderer Weise vom Heiligen Geist als die Kraft Gottes, die Menschen errettet, eingesetzt. Darin bestand das Hauptthema der Verkündigung der Apostel. Sie predigten immerzu über Jesus und die Auferstehung, die das christliche Leben und den christlichen Dienst mit einer strahlenden Helligkeit und Anziehungskraft umgeben. Kürzlich hörten wir von einem Kind, dass einige verdrießlich aussehende Leute auf der Straße traf und sagte, Mutter, das sind Christen, nicht wahr? Und als die Mutter fragte, warum sie das meine, sagte sie, sie sehen so niedergeschlagen aus. Diese Art von Christentum kommt aus dem Kloster und vom Kreuz. Das ist nicht der österliche Typ. Das Bekenntnis zu Jesus sollte strahlen wie die Blüten im Frühling, wie die Melodie der zwitschernden Vögel, und wie die Vitalität der wiedererwachenden Natur. Unser Herr begrüßte die Frauen an jenem strahlenden Morgen mit einem frohen Seid gegrüßt. So möchte er jedem von uns auf der Schwelle eines neuen Jahres und am Morgen eines neuen christlichen Lebens begegnen. Uns dann, ausgerüstet mit der Freude unseres Herrn als unserer Kraft, hinaussenden. Diese Freude hat ihren Ursprung in der Auferstehung und bleibt bestehen über das Grab hinaus, wenn wir an himmlischen Örtern mit unserem aufgefallenen Herrn leben. Das ist die Botschaft, die unsere traurige, sündenvolle Welt heute braucht. Unser Wahlspruch soll nicht das Ecce Homo des Gerichtssaals sein, sondern das frohe Seid gegrüßt des Ostermorgens. Je mehr die Reichsgottesarbeit vom innewohnenden Christus und vom Auferstehungsleben erfüllt ist, desto größer ist ihre lebendige Anziehungskraft, desto besser kann sie die Welt heiligen und retten. Die Auferstehung Christi befähigt uns auch, die schwierigsten Situationen im Leben zu meistern und die härtesten Prüfungen auszuhalten. Philipper 3,10. Im Philipperbrief lesen wir, dass die Kraft seiner Auferstehung dazu dient, dass wir Gemeinschaft mit seinem Leiden haben und gleichförmig werden seinem Tod. Wir gehen in das Auferstehungsleben hinein, um gestärkt zu werden, damit wir mit ihm und für ihn leiden können. Das ist Mitleiden. Es soll aber keine Missverständnisse geben. Das heißt nicht, dass wir für uns selbst leiden sollen durch Krankheit oder Kämpfe in unserem geistlichen Leben. Bei unserem Herrn gab es keine Konflikte über seine Heiligkeit. Es gab kein körperliches Gebrechen, mit dem er während seines Lebens ringen musste. Wenn wir solches ertragen, tragen wir nicht mit am Leiden Christi, denn sein Leiden ist für andere. Also er hat nur für die Menschen gelitten. Er ist Kummer, hat gelitten und die Menschen haben ihn gekreuzigt. Noch einmal im Philipperbrief, da steht das, Philipper 3, 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus dem Toten gelange. Also war mir jetzt grausam, leiden wir nicht mit. Mit der Heiligung hatte ich auch nicht zu kämpfen gehabt. Wir können in dem Fall schon mitleiden, weil wir sehen, dass wir die Welt dahin geht. Wir sollen auch so aussehen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und geht sie die Leid lohnt sein. Denn sein Leiden war rein für andere. Er hat nur für andere gelitten. Nur durch die Kraft seiner Auferstehung können wir seinen tiefen heiligen Schmerz über seine leidende Gemeinde und eine sterbende Welt mit ihm teilen. Tatsache ist, dass wir den Einfluss seiner Gnade und Herrlichkeit in dem Maß verstärkt brauchen, in dem sich unsere Situation erschwert und wir tiefer gebeugt werden im Mühsal und Leiden, damit wir sie überhaupt bewältigen können. Aus den Höhen müssen wir die Tiefen erreichen. Darum bringen uns die Briefe der Apostel, die uns in himmlische Örter versetzen, auch bei jeder Gelegenheit wieder zurück zu den alltäglichsten Pflichten, den einfachsten Beziehungen und den schlimmen Prüfungen. Diese Briefe an die Epheser und Kolosser, die uns in die höchsten Gefilde des Glaubens und der Kraft führen, sprechen gleichzeitig ausführlicher als die anderen Briefe über die gewöhnlichen menschlichen Versuchungen, die Pflichten der Ehemänner und Ehefrauen, die Notwendigkeit der Wahrhaftigkeit, Besonnenheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und über all die anderen unromantischen, praktischen, menschlichen Erfahrungen. Es gibt eine bemerkenswerte Parallelstelle zum Philipperbrief in Jesaja, und zwar in Jesaja 40. Sie spricht von denen, die auffahren mit Flügeln wie Adler. Doch sehen wir, wie diese Leute sogleich in die gewöhnlichen Bereiche des Lebens herunterkommen, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es scheint, als ob das Auffahren nur dazu bestimmt war, sie für das Laufen und Gehen auszurüsten und dass die tiefere Erfahrung der Gnade und Herrlichkeit nur dem Zweck dient, sie zur Befähigung, dem Pfad der Mühsal und der Prüfungen weiterzugehen. Also zuerst, sie spricht von denen, die auffahren mit Flügeln wie Adler, doch sehen wir, wie die Leute sogleich in die gewöhnlichen Bereiche des Lebens kommen. Dies ist der Zusammenhang, in dem der Apostel davon spricht, in der Bedrängnis zu frohlocken. Frohlocken, rühmen, preisen, beschreibt den höchsten Zustand der Seele, während Bedrängnis den tiefsten Grad des Leidens ausdrückt. Vom Berg der Verklärung obergehen, so wie der Herr von den himmlischen Örtern obergehen die Welt, das sollte man haben, das sollte man in sich haben. Die Welt liegt im Ohren. Der Satan sucht immer wieder Land zu gewinnen. Das Land Kanaan ist ja das Bild für unsere vollkommene Erlösung und der will uns das wieder streitig machen. Der versucht immer wieder Land zu gewinnen und das probiert er jetzt. Das Bild von herunterzugehen vom Berg der Verklärung, wo der Herr hochgegangen ist und wieder geheilt hat. Das sollen auch wir von den himmlischen Örtern hinausgehen in die Welt. Das ist der Zusammenhang, in dem der Apostel davon spricht, in der Bedrängnis zu verlocken. Verlocken, rühmen, preisen, beschreibt den höchsten Zustand der Seele, während Bedrängnis den tiefsten Grad des Leidens ausdrückt. Daraus ersehen wir, dass wir dem Tiefsten und Niedrigsten mit der höchsten und himmlischen Gesinnung begegnen sollen. Wir sollen vom Berg der Verklärung hinuntersteigen, um dem Besessenen unten im Tal zu begegnen. Und da sollen wir mitleiden. Die Kraft seiner Auferstehung soll uns zurüsten, befähigen und helfen, uns in die Höhen seines herrlichen Lebens emporzuschwingen, damit wir gleich ihm hinausgehen können und diese Kraft sich in Segen für andere umsetzt. Amen.
Amen. Amen.